Vielen Dank, Martin. Ich will es jetzt nicht weiter verwirren, ob fünfte oder sechste Veranstaltung. Es gibt sogar noch eine siebte, an die wir anknüpfen. Das ist das Symposium, zu dem wir 2003 eingeladen haben. Ein Kongress zum Thema Macht und Ohnmacht von Hilfe. Vielleicht werden einige dabei gewesen sein. Das war sozusagen der Startpunkt von uns, wo wir uns mit Fragen der Hilfe und auch ihrer Einbindung in sicherheitspolitische Überlegungen auseinandergesetzt haben. Wir haben damals plädiert, 2003, das war sozusagen am Vortag, am Vorabend des Irakkrieges, für eine Hilfe, die einem kritischen Begriff von Hilfe folgt, einem Begriff, der deutlich macht, dass bei aller Notwendigkeit eines unmittelbaren Beistandes für notleidende Menschen es darauf ankommt, auf eine nachhaltige Überwindung von Not und Abhängigkeit zu drängen. Wir haben damals formuliert, dass es nicht ausreicht, nur unmittelbar Menschen zur Seite zu stehen, denn so wichtig das ist und so wichtig auch die Hilfe für das Überleben von Menschen im Einzelnen sein kann, ist das reine Abfedern von Not immer auch mit der Gefahr unterlegt, dass es letztendlich zur Stabilisierung von Verhältnissen beiträgt, die eigentlich diese Not und das Elend immer wieder neu produzieren. Wir haben damals formuliert, dass letztendlich eine Dreifachstrategie notwendig ist, dass man Hilfe sozusagen gleichzeitig verteidigen, kritisieren und überwinden muss. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich das zumal vergegenwärtigt an Debatten, die wir aus dem eigenen Lande kennen, nämlich im Kontext von sozialer Sicherung, Sozialhilfe. Natürlich ist es notwendig, in Zeiten von Sozialabbau und leeren Kassen darauf zu drängen, alles, was es an öffentlichen Hilfen noch gibt, zu verteidigen, zu schützen, zu erhalten. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig zu kritisieren, wenn diese Hilfe zum Beispiel mit Disziplinierungsmaßnahmen einhergeht, mit Forderungen, wenn die Interessen sozusagen von Gebern sich durchsetzen. Und natürlich ist es deshalb auch notwendig, diese Form von spezieller Hilfe sozusagen zu überwinden und deutlich zu machen, dass eigentlich sowas wie Rechtsansprüche bestehen auf Sicherung, genauso wie es eben in den großen Menschenrechtspakten auch beschrieben ist, wo ja nicht davon die Rede ist, dass jemand von Goodwill abhängig sein soll oder von Hilfen, die an irgendetwas gebunden sind, sondern dass er ein Recht darauf hat, auf soziale Sicherung. Der damalige unmittelbare Anlass unserer Konferenz war der Irakkrieg, ich hatte es schon erwähnt, und da ist eine interessante Äußerung gefallen, nämlich als der damalige US-Außenminister Colin Powell gefragt worden ist, was denn die Rolle von Hilfsorganisationen sei, da hat er ganz einfach mal schnell gesagt, das sind natürlich Machtmultiplikatoren und wichtige Teile der eigenen Truppen. Sie werden sich nicht verwundern, dass das Gros der deutschen Nichtregierungsorganisationen damals sich einer solchen Embedded Aid, einer eingebetteten Hilfe, verweigert haben. Gemeinsam haben wir auf Unabhängigkeit gepocht und darauf gedrängt, dass das, was dann in den USA Wirklichkeit geworden ist, hier bislang noch verhindert werden konnte. Nämlich, dass die Hilfe oder die Vergabe von öffentlichen Mitteln an die Zustimmung oder die Einbindung von Arbeit von NGOs in nationale Sicherheitsstrategien gebunden wird. Solche Überlegungen, die es damals in Deutschland durchaus auch gegeben hat, sind deshalb nicht zum Tragen gekommen, weil letztendlich der Dachverband der entwicklungspolitischen Organisationen, WENRO, geschlossen mit vielen Positionspapieren und mit allerlei Dingen deutlich gemacht hat, dass wir eine Unabhängigkeit brauchen, dass Hilfsorganisationen sich nicht instrumentalisieren lassen wollen für sicherheitspolitische Zwecke. Das haben wir als Medico immer mitgetragen, mit unterstützt und gleichzeitig doch immer auch darauf aufmerksam gemacht, dass es in diesem Drängen und Pochen auf Unabhängigkeit auch ein Problem gibt. Das ist das Problem, wenn man nämlich diese Unabhängigkeit verwechselt mit einem freiwilligen Verzicht auf eine politische Position. Es gab viele Organisationen, die sich dann sozusagen zurückgezogen haben und gesagt haben, wir retten uns, indem wir auf das Humanitäre drängen. Das Humanitäre ist immer grundsätzlich unpolitisch und deswegen werden wir auch nicht Teil von irgendwelchen Sicherheitsstrategien. Wer das tut, wer sich auf diese Weise versucht, sozusagen von der Vereinnahmung zu retten, indem er sich auf das Humanitäre zurückzieht, der übersieht, dass Organisationen, auch humanitäre Hilfsorganisationen, immer in einem politischen Umfeld tätig sind. Und wir werden das auch heute ausgiebig diskutieren können, was das bedeutet. Hilfsorganisationen beeinflussen immer die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie tätig sind. Sie hinterlassen Spuren im guten wie im schlechten Sinne, Spuren, die über den Moment der Hilfe hinausreichen. Und sie stabilisieren oder unterminieren bestehende Machtverhältnisse. Das ist in jedem einzelnen Falle der Fall. Es ist also ein Spannungsfeld, in dem sich Hilfe bewegt, ein Spannungsfeld zwischen dem emanzipativen Drängen auf Unabhängigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Eingebundensein in Herrschaftssicherung. Und die Gefahr, Teil von Herrschaftssicherung zu werden, ist dann besonders groß, das haben wir immer gesagt, wenn Hilfsorganisationen auf eine eigene gesellschaftspolitische Vision verzichten und sozusagen dann ihrer eigenen Rolle sich selbst nicht mehr bewusst werden. Wir wollen heute auch ein bisschen mit Ihnen darüber reden, was die Rolle von Hilfsorganisationen sind, um uns darüber zu verständigen. Am Beispiel von Afghanistan, ich komme unbedingt darauf zurück. Als wir mit den Planungen dieses Symposiums jetzt begonnen haben, da haben wir nicht wissen können, dass wir wieder so aktuell sind wie damals, 2003. Es sieht in der Tat heute genau danach aus, dass nun hier das verwirklicht werden soll in Deutschland, was damals in den USA geschehen ist, nämlich die Einbindung von Hilfsorganisationen in sicherheitspolitische Überlegungen. Das Stichwort von Dirk Niebel ist schon gefallen, der Satz der vernetzten Sicherheit. Niebel hat es noch ein bisschen ausgeweitet und spricht von ganzheitlichem Ansatz vernetzter Sicherheit. Und er will die Entwicklungshilfe da reinziehen, aber letztendlich auch das, was Hilfsorganisationen tun. Immer mit Blick auf den Krieg im Irak, in Afghanistan in diesem Fall, muss man wissen. Es lohnt den Aufwand, diese Worte, diese drei, vier Worte sich mal genauer anzusehen, denn jedes Wort, Sicherheit, vernetzt, ganzheitlich, transportiert bestimmte Bilder, Erwartungen und Botschaften. Und diesem latenten Gehalt von diesen Begrifflichkeiten nachzuspüren, das ist kein semantischer Luxus. Und es ist auch keine ideologische Haarspalterei, sondern absolut notwendig, um zu wissen, was hier vor sich geht. Ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen. Es ist gut, jedenfalls, dass die Debatte in Gang gekommen ist. Anfang Mai zum Beispiel saßen wir zu 30 in einer Akademietagung, in einem geschlossenen Raum sozusagen. Im Süddeutschland waren 30 Vertreter von Politik, Militär, Friedensbewegung, NGOs, die miteinander über mehrere Tage hinweg genau diese Frage untersucht haben. Was heißt eigentlich vernetzte Sicherheit? Wir waren uns da bis auf wenige Teilnehmer relativ rasch einig, dass die Idee vernetzter Sicherheit ein Unsinn ist. Manche sagten ein gefährlicher Unsinn, andere zumindest ein Euphemismus. Und Sie werden sich wundern, selbst die Vertreter der Militärs waren alles andere als glücklich mit dem, was ihnen da sozusagen aufgegeben worden ist. Der Begriff der vernetzten Sicherheit, der taucht erstmals auf im Weißbuch, dem aktuellen Weißbuch der Bundeswehr 2006. Und gibt dort Folgendes vor, nämlich eine Leitlinie zur Transformation der Bundeswehr, um sie künftig nicht mehr allein auf Verteidigung, sondern auf internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes gegen den Terrorismus abzustellen. Der Begriff ist also nicht von Niebel, sondern viel älter. Der rührt aus Zeiten der rot-grünen Regierung und dann später der schwarz-roten Regierung, geistert also seit längerem in der Debatte rum und wird nur jetzt sehr stark in die Öffentlichkeit getragen durch Niebel, und eben auch mit dem Versuch, die Entwicklungshilfe jetzt formell einzubinden. Lassen Sie mich mit dem Begriff der Sicherheit beginnen. Es ist fraglos ein legitimes Bedürfnis, Sicherheit, das man nicht verächtlich machen sollte. Die Garantie der körperlichen Unversehrtheit, der Schutz vor Raub, die Rechtssicherheit, Leben in Frieden, all das sind fundamentale Menschenrechte, deren Realisierung und Sicherstellung wichtige gesellschaftliche Aufgaben darstellen. Wer wäre unter diesen Umständen nicht für Sicherheit? Mit Blick auf die Verhältnisse, die in der Welt herrschen, wird aber rasch deutlich, dass es den Sicherheitsstrategen im Verteidigungsministerium bei der Formulierung dieses Titels und dieses Konzeptes keineswegs um diesen emphatischen Begriff von Sicherheit gegangen ist. Eine Sicherheit, die sozusagen für alle gilt, sondern um eine selektive Sicherheit. Denken Sie nur an den berühmten Satz von dem damaligen Verteidigungsminister Struck, der sagte, am Hindukusch werden die Interessen Deutschlands verteidigt. Da wird deutlich, dass es nicht um eine allgemeine, eine universelle Interessenslage geht, sondern um selektive. Wenn Sie sich zudem noch die Debatte verfolgen, die Debatte nochmal in Erinnerung rufen, die im Bundestag geführt worden ist, damals 2001, zur Begründung der Entsendung der Truppen der Bundeswehr nach Afghanistan, dann wird auch deutlich, um was es geht. Da ist nämlich von Bündnissolidarität die Rede gewesen. Man müsse aus Gründen der Solidarität mit den Partner USA Soldaten nach Afghanistan schicken. Die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen in Afghanistan, die tauchten in keiner Rede auf, in keiner Zeile. Es war überhaupt nicht das Thema. Die tauchten erst dann auf, als der Krieg gerechtfertigt werden sollte. Dann gab es auf einmal die Debatte über die Mädchen, die wieder zur Schule gehen, die Frauenrechte und all die Dinge, die vorher die Politik überhaupt nicht interessiert hatte. Und dann tauchte auf, als weitere Umkehrung, um den Schulbesuch der Mädchen zu ermöglichen, bedarf es vorab der Sicherung, der Sicherheit. Und seitdem geistert ein Begriff durch die Politik, der heißt ganz einfach, ohne Sicherheit keine Entwicklung. Wenn Sie heute im Bundestag mit Politikern reden, werden Sie das immer wieder hören. Immer wieder hört man, ihr auch als Hilfsorganisation, ihr könnt doch nur arbeiten, wenn es Sicherheit gibt. Ohne Sicherheit keine Entwicklung. Ist fast schon sowas wie ein Axiom, eine Grundannahme geworden, an der keiner vorbeikommt. Nun, ich bin jetzt 30 Jahre beim Medico, verfolge das Geschehen relativ lange und kann Ihnen sagen, dass wir früher fast jeden unmittelbar vom Acker gejagt hätten, wenn er Entwicklung in diesem Kontext von Sicherheit thematisiert hätte. Da hat sich etwas verändert. Es ist letztendlich das auf den Kopf gestellt worden, was uns damals geleitet hat. Unser Wissen ging darum, dass letztendlich Frieden nur dort gedeiht, wo soziale Entwicklung in Gang gekommen ist. Und ich kann Sie jetzt auch noch weiter zurückgehen sozusagen in die Akkumulierung von Wissen und die Propheten des Alten Testamentes zitieren, in denen klar steht, dass Entwicklung nicht die Folge von Sicherheit ist, sondern es genau umgekehrt ist. Bei Jesaja steht zum Beispiel, der Gerechtigkeit Frucht wird der Friede sein. Von diesem Wissen ist in dem aktuellen Mainstream der entwicklungspolitischen Debatte nichts mehr geblieben. Es ist alles umgekehrt und wir heute von sozialer Gerechtigkeit, von sozialen Rechten und mithin von Veränderungsprozessen spricht, die auch die Veränderung der eigenen Lebensumstände umfasst natürlich, der kann sich schnell den Vorwurf des Ideologen einhandeln. Er sei ideologisch. Dagegen ist das Streben nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Bewahrung des Status quo etwas Zeitgemäßes, etwas Pragmatisches, ganz im Sinne der neoliberalen Ideologie der No Alternative. So wie es ist das Beste, man muss es so stabilisieren. Solche Veränderungen sind nicht Ausdruck von Moden. Der neue Jargon weist in der Tat auf Veränderungen hin, die in der Welt stattgefunden haben, auf Entwicklungen, die allesamt etwas mit dem zu tun haben, was wir Globalisierung nennen. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail ausführen, sondern nur einige Stichworte benennen. Ich denke, wir sind alle einer Meinung, dass die Welt vor extremen Herausforderungen steht, dass es gigantische ökologische und soziale Schäden gibt. Und wer sich den Blick nicht verstellen lässt, der wird auch rasch erkennen, dass viele dieser Bedrohungen, die heute auszumachen sind, im Kontext jener Krisendynamik entstanden sind oder forciert worden sind, die etwas mit der Entfesselung des Kapitalismus, also mit den neoliberalen Globalisierungsstrukturen, Strategien zu tun haben. Die Deregulierung von Waren- und Kapitalmärkten hat eben nicht nur das Elend in der Welt anwachsen lassen, sondern auch die Staatswesen vieler Länder mitunter bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt, beziehungsweise die Staatswesen in reine repressive Machtinstrumente reduziert. Je nach Kriterien, die man heute anwendet, würde man etwa 30 bis 50 Länder dieser Welt als sogenannte Failed States, als gescheiterte Staaten bezeichnen müssen. Der Zerfall dieser legitimierten Staatlichkeit bringt es auch mit sich, dass Gewalt eben immer weniger formell eingehegt, gefasst wird. Das ist das Gegenteil der Fall, eine Informalisierung von Gewalt, eine Privatisierung von Gewalt. Und wir erleben das in der Zunahme von Warlordismus, Warlords wie in Afghanistan, Drogenbarone, die Privatarmeen von multinationalen Konzernen, Milizen aller Art, terroristische Netzwerke. Das sind alles Ausdrücke von einer Privatisierung von Gewalt. Das, was mal mit der Idee des staatlichen Gewaltmonopols, und ich will es jetzt nicht bewerten, was damit gemeint war, löst sich immer weiter auf und ist in vielen Teilen der Welt praktisch nicht mehr existent. Das schafft ein Gewaltpotenzial, was kaum zu handeln ist. Ja, und das hat auch die Sicherheitspolitiker im Westen oder im reichen Norden auf den Plan gerufen, die schon früh angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie man damit umgehen kann. Ende der 90er Jahre zum Beispiel ließ der amerikanische National Intelligence Council in Zusammenarbeit mit der CIA die Bedrohungslage und ihre mögliche Entwicklung untersuchen. Er hat gleich mehrere Trends wurden ausgemacht, die allesamt als Gefahr für den Status quo betrachtet worden sind. An erster Stelle Bevölkerungswachstum, gefolgt von steigendem Energieverbrauch, die immer prekärer werdende Wasserknappheit, die Zunahme des Hungers, die Verstädterung, selbst die Finanzkrise haben die sicherheitspolitischen Experten 2000 bereits prognostiziert. Bemerkenswert an all diesen Studien, dieser und ähnlichen, ist, dass die ausgemachten Trends nur am Rande mit der Machtpolitik des globalen Nordens in Beziehung gesetzt werden. Es sind eben nicht die milliardenschweren Agrarsubventionen mit ihren fatalen Auswirkungen auf die Lebensumstände afrikanischer Bauern, die jetzt als Bedrohung gelten, sondern die Bauern selbst, die dann eben migrieren oder in die Städte abwandern oder zu Flüchtlingen werden oder den Bevölkerungsdruck dann darstellen. Es ist nicht der intensive und illegale Trawlerfischfang vor der somalischen Küste, der dann als Problem gesehen wird, sondern es sind die somalischen Kleinfischer, die ihre Lebensgrundlagen verloren haben, weil die Fischgründe weg waren und dann eben sich nicht mehr anders helfen zu wussten, als zum Mittel der Piraterie zu greifen. Gerade heute beginnt der Prozess in Hamburg. Und es ist nicht die endgültige Zerstörung der afghanischen Wirtschaft damals 2001, als mit der Invasion der Militärs auch die Grenzen aufgemacht worden sind, die Märkte liberalisiert worden sind in Afghanistan, die letztendlich für die Unzufriedenheit der Menschen verantwortlich sind, sondern es sind die Menschen selbst, die einfach nicht reif genug seien für Demokratie, wie es manchmal heute heißt. Die Ursachen für die Bedrohung werden also systematisch immer in den Ländern selbst gesucht, im Süden. Und deswegen kreisen auch alle Überlegungen, wie man ihnen begegnen sollte, immer um das Gleiche, nämlich um interventionistische Politiken, um Möglichkeiten der Gefahrenabwehr an Ort und Stelle, aber nie um Gedanken, wie man das globale System vielleicht anders fassen müsste, damit diese Bedrohung vielleicht anders begegnet werden könnte. Vielleicht kommt es jetzt mit der Krise in Griechenland und dem Zusammenbruch oder der Erschütterung von Europa ein bisschen in Gang, man könnte es sich nur wünschen. Die Mittel, die dann die Sicherheitspolitiker eben zur Verfügung haben und sehen, die sind dann sehr vielschichtig. Und ich zitiere jetzt den alten Außenminister Fischer, der damals 2003 das sehr schön zusammengefasst hatte und sagt, Entwicklungszusammenarbeit, Finanz- und Handelspolitik, Menschenrechtspolitik, Polizei und Militär über eine so breit gefächerte Kombination von Mitteln zur Krisenbewältigung verfügt kaum ein anderer sicherheitspolitischer Akteur als die Europäische Union. Dieses mehrdimensionale Spektrum von Instrumenten ist es. Und es ist deshalb so besonders wichtig, weil wir wissen, dass den Bedrohungen nicht alleine mit militärischen Mitteln begegnet werden kann. So ungefähr jetzt das Zitat von Fischer. Ich meine, das könnte man sagen, schön, er hat ein bisschen was verstanden. Es geht mit Militär alleine nicht, man braucht auch andere Sachen. Aber die Botschaft, die da mitschwingt, ist ja eine andere. Nämlich die Verzahnung von Militär mit zivilen Mitteln. Und gleichzeitig die Umdefinierung von Entwicklungspolitik und selbst Menschenrechtspolitik zu Instrumenten von Sicherheitspolitik. Wörtlich, es sind Mittel, es sind Instrumente, es sind keine eigenständigen Politikbereiche mehr. Und das ist das, was uns den Verdacht gibt, dass hier alles unter ein Diktat von Sicherheitspolitik subsumiert werden soll und man eben von einer Versicherheitlichung von Politik reden muss. Politik folgt dann nicht mehr dem Auftrag, sowas wie menschenwürdige Lebensverhältnisse für alle zu gestalten, das könnte ja der ideale Auftrag von Politik sein, sondern der Auftrag reduziert sich auf die Abwehr von Gefahren, die man irgendwo wahrnimmt, Gefahren für den Status quo. Das Problem dabei ist, dass zwei Sachen gleichzeitig damit transportiert werden, nämlich wenn es um Gefahrenabwehr geht, dann ist natürlich naheliegend, dass man auch Außenpolitik und Entwicklungspolitik stärker militarisiert und umgekehrt das militärische Handeln sozusagen politisch normalisiert wird. Zwei Tendenzen, die wir extensiv in dieser Welt sehen Und ich will Ihnen sagen, dass das Unwohlsein der Militärs auch bei der Tagung in Bad Boll auch damit zu tun hatte. Sie spüren nämlich, dass letztendlich sie die Ausweitung des militärischen Handels damit zu tun hat, dass sie immer stärker auf das Versagen oder auf eine zerstörerische Politik von Politikern reagieren müssen. Sie müssen also sozusagen das ausbaden, für was sie eigentlich gar nicht, zumindest die Bundeswehr nicht, damals gedacht worden ist, als sie eingerichtet worden ist. Eine Politik, die auf soziale Verelendung, auf Umweltzerstörung setzt, die alles das in Kauf nimmt, um den Interessen von Kapitalgesellschaften zu entsprechen, das ist etwas, was Realität ist, und das ist etwas, was jetzt zunehmend auch durch Militärs gesichert werden soll. Wenn die NATO nicht out of business gehen wolle, müsse sie out of area gehen. Das hatte damals der republikanische Senator Richard Lugar gefordert, und seitdem rüsten Streitkräfte ganz intensiv für das, was Military Operations Other Than War genannt wird. Also Militäroperationen außerhalb von den üblichen Dingen. Und da geht es zum Beispiel um militärisches Peacekeeping, um Konflikttransformation und um die Unterstützung lokaler Behörden bei der Bewältigung von Krisen. Die Spannbreite solcher Interventionen reichen dann von Afghanistan bis zur Entsendung von Truppen ins Erdbeben zerstörte Haiti. Das sind nicht Dinge, die einfach so mal passieren, sondern die sind systematisch seit vielen Jahren in Planung und finden dann an den Momenten statt. Und wir werden das nachher diskutieren. Auf der anderen Seite hat die Versicherheitlichung von Politik auch die Entwicklungshilfe erfasst. Auch ein langer Prozess. Das ist langsam aufgebaut worden. Ich zitiere die Weltbank 2003, die gesagt hat, um Armut effektiv bekämpfen und die Leute in der Welt vor Drogenhandel, Krankheiten und Terrorismus zu schützen, müsse Hilfe künftig mit militärischem Handeln kombiniert werden. Ein paar Jahre später hat dann DFID, die englische Entwicklungshilfebehörde, nachgelegt und hat gesagt, die Notwendigkeit einer Kooperation mit Militärs ist künftig stärker in Betracht zu ziehen. Dann kommt der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, der Herr Naumann, der sagte, die Entwicklungshelfer sollten endlich ihre Samthandschuhe ablegen. Und gleichzeitig sollten die Militärs sich zu einem Comprehensive Approach durchringen, der auch nicht militärische Fähigkeiten umfasst. Da sind wir mitten in der vernetzten Sicherheit. Das hat sich sozusagen aufgebaut. Und höchst aufschlussreich ist eine Zahl, die ich Ihnen jetzt sagen will, nämlich wie die Debatte sich auf die Mittelvergabe ausgewirkt hat. Wenn man dann mal schaut, wie in den USA zum Beispiel die Anteile der Auslandshilfe sich verschoben haben in den Jahren von 2002 zu 2005, dann ist nämlich der Anteil, den das Pentagon, also das Verteidigungsministerium an der Auslandshilfe ausgegeben hat, von damals 6% auf 22% hochgeklettert. Also die Mittel sind immer stärker in einen militärischen Kontext hineingezogen worden. Es geht also nicht um Vorrang für Zivil, sondern die Unterordnung von zivilen Maßnahmen in sicherheitspolitische Überlegungen. Der utopische Überschuss, der noch in der Deklaration der Menschenrechte zum Ausdruck gekommen ist, der ist sozusagen einem nachutopischen Pragmatismus gewichen, der nichts mehr verändern will, sondern nur darum bemüht ist, den Status quo zu sichern. Das ist von erheblicher Konsequenz, denn wenn die strukturelle Unsicherheit, die strukturelle Ungleichheit in der Welt sozusagen konstant gesetzt wird, dann verkümmert jede Form von Konfliktbewältigung, Krisenbewältigung zu einer Art von, ich nenne es Sicherheitsimperialismus, der nur noch von der profanen Frage angetrieben wird, wie man sich diejenigen, für die es in dieser Welt dann keinen Platz zu geben scheint, die nicht systemrelevant sind, vom Leib halten kann. Das klingt hart, ist aber meines Erachtens die zweite Spur, die in der Debatte über Sicherheit, in dem Sicherheitsdiskurs, der ja allgegenwärtig ist, mitschwingt. Das ist die latente Botschaft, die es zu finden gilt, und die ist ebenso populär wie perfide. Vielleicht in den Worten, wenn die Welt eh im Chaos versinkt und überall Gewalt herrscht, dann muss man wachsam sein, muss man sich absichern nach außen, dann muss man alles unternehmen sozusagen, um sein eigenes zu verteidigen. Und es ist dieses permanente Gefühl von Unsicherheit, das schließlich eine Politik legitimiert, die sich immer weniger am bestehenden Recht orientieren muss. Es ist dann das zu tun, was notwendig ist, was man sozusagen tun muss, selbst wenn man gegen Gesetze und Völkerrecht verstößt. Das Recht ist normativ, Menschenrechte eigentlich auch. Die lassen eigentlich wenig Spielraum für politische Opportunitätsüberlegungen. Frage von Sicherheit ist immer subjektiv. Offen für Panik, Mache, für Moralkampagnen, die es dann letztendlich zulassen, dass man mit dem Hinweis auf Sicherheit oder bedrohte Sicherheit auch das Recht beugen kann. Denken Sie an den Irakkrieg. Die Massenvernichtungswaffen sind bis heute nicht aufgetaucht, vor denen alle Angst hatten. Denken Sie an Guantanamo, wo das Völkerrecht gebrochen wird, systematisch mit dem Hinweis auf die Bedrohung von Home Security. Und denken Sie im Frankfurter Kontext an die unselige Debatte über die Legitimierung von Folter. Und denken Sie im Extrem, da werden wir dann darauf zu sprechen kommen, an Sri Lanka, wo genau im Windschatten einer solchen Politik, die im Rahmen der Herrschaftssicherung und der Sicherheit alles erlaubt, auch den Völkerrechtsbruch, dann ein Krieg durchgeführt werden konnte gegen die tamilischen Bevölkerungsteile unter Missachtung jeder Grundsätze. Das werden wir noch anschauen. Jetzt will ich zum Begriff der Vernetzung kommen. Er ist ja auch nicht ohne Lohn der Betrachtung, keine Frage. Gut vernetzt zu sein ist in. Das verspricht Zugänge, Einflussmöglichkeiten, Synergien, möglichst unter gleichberechtigten Partnern, auf Augenhöhe, wie es heute heißt, jenseits aller Hierarchien. Darüber wird oft gesprochen, das klingt gut, und dann immer auch übersehen, dass es höchst selten diese Win-Win-Situations in Netzwerken gibt. In der Regel existieren auch in den Netzwerken Machtstrukturen, Hierarchien, gibt es Interessen. Die sind freilich dann nicht ganz so oft und deutlich zu sehen. Manchmal verschleiern sich auch gerade hinter diesem Egalitären, und die Spinne, die dann in dem Netz sitzt und das Netz kontrolliert, gibt sich nicht immer zu erkennen. Wie unsinnig der Gedanke der Vernetzung von Hilfsorganisationen mit Militärs auf Augenhöhe ist, das kann man übrigens leicht testen. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe in den Gesprächen, die ich mit Militärs geführt habe, immer gesagt, gut, wir sind bereit zu einer formellen Kooperation. Ich habe es mal einfach gesagt, meine Kollegen wussten es nicht. Wir machen das mal und allerdings brauche ich dann natürlich auch Einblicke in Ihre Strategien. Wie könnte ich denn mit Ihnen kooperieren, wenn ich nicht weiß, was Sie da morgen vorhaben? Sie können sich vorstellen, wie schnell das Gespräch zu Ende war und der Gedanke einer formellen Kooperation zu Ende war. Es sind nämlich prinzipiell unterschiedliche Zielsetzungen und unterschiedliche Strategien, die Hilfsorganisationen und Militärs verfolgen. Eine vernetzte Kooperation zwischen beiden ist nicht möglich, aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangspositionen und wenn, dann nur auf Kosten der Ziele und der Eigenständigkeit von Hilfsorganisationen. Und das lässt sich wunderbar, leider wunderbar in Afghanistan studieren, wo die Verschränkung von zivilem und militärischem Handeln dazu geführt hat, dass eben genau das Zivile dem Militärischen untergeordnet wurde. Ich will Ihnen das an ein paar Beispielen deutlich machen. Wenn in Afghanistan zum Beispiel Soldaten Brunnen bohren, dann tun sie das nicht, um die Kriegsführung zu zivilisieren, sondern um den militärischen Auftrag zu steigern. Erklärtes Ziel solcher Maßnahmen ist die Vergrößerung des Aktionsradius von Soldaten, die Informationsbeschaffung und der Schutz der Truppen vor Übergriffen. Wenn jemand was Gutes tut, dann wird er der Bevölkerung gut angesehen, das Image ist aufpoliert und dann wird er weniger häufig zum Opfer von Attacken. Entwicklungspolitische Überlegungen und die Interessen der Menschen vor Ort spielen dann nicht oder nur eine nachgelagerte Rolle. Es geht nicht um Wiederaufbau, sondern es geht um Force Protection, den Schutz der Truppen. Jetzt entwicklungspolitisch hat es Konsequenzen. Um das Ansehen der Truppen, der entsandten Truppen zu erhöhen, muss natürlich schnell ein Erfolg erzielt werden. Man kann nicht jetzt so, wie das Entwicklungshilfeorganisationen machen, langsam planen, mit der Bevölkerung sich hinsetzen, mit ihr reden, überlegen, was wollen wir eigentlich tun, und dann mit Zeiträumen von 3 bis 5 Jahren rechnen, sondern es muss unmittelbar etwas erfolgen. Ein Quick Impact, wie das heißt. Dieser Quick Impact kann nur erreicht werden, wenn er von außen draufgesetzt wird, übergestülpt wird. Er kann nicht mit den Menschen gemeinsam entfaltet werden. Also die grundlegenden Prinzipien unserer Arbeit, Ownership, Partizipation, werden durch einen solchen militärischen Ansatz infrage gestellt. Militärs sind gewohnt, aufgrund ihrer Hierarchien, in denen sie groß werden, einen Top-Down-Ansatz zu pflegen. Und sie tun es auch dort. Es wird von außen übergestülpt. Und die Eigenständigkeit, die uns eigentlich interessiert als Entwicklungsorganisation, geht an der Stelle verloren. So sind in Afghanistan Parallelstrukturen entstanden, die nichts mehr mit den Menschen zu tun haben. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Parallelstrukturen heißen nämlich, dass nicht die Eigenständigkeit des afghanischen Staates gefördert wird, sondern es alles nebenan nochmal läuft. Ja? Also wenn wir jetzt mit den Fingern auf die Afghanen zeigen und sie sagen, sie haben das alles nicht entwickeln können, dann auch deshalb, weil diese Zwänge existieren, aus dem militärischen Handeln heraus einen Quick Impact zu haben, der eben nicht mit den Menschen langsam entfaltet werden konnte. Gefährlich sind diese Aktivitäten auch für Hilfsorganisationen, die in Kriegsregionen tätig sind. Nämlich aufgrund der Vermischung von zivilem und militärischem Handeln geraten sie dann unter Verdacht, Teil militärischer Strategien zu sein. Mit dramatischen Folgen. In Afghanistan zählte das regierungsunabhängige NGO Safety Office, das gibt es dort, 2009, 172 Übergriffe auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. 19 Aufbauhelfer, alles lokale afghanische Mitarbeiter, kamen dabei ums Leben. Und die Gefahren, denen sich Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ausgesetzt sehen, die werden demnächst noch zunehmen. Seitdem die US-Truppen nämlich ihre Strategie geändert haben und heute ganz explizit auf Aufstandsbekämpfung, auf Counterinsurgency setzen. Damit geht eine Veränderung einher, nämlich alles das, was Hilfsorganisationen gemacht haben, ist auf einmal Teil einer militärischen Überlegung. Bau von Schulen, Krankenstationen, Räumen von Minen, Förderung landwirtschaftlicher Alternativen zum Drogenbau, alles das gilt heute auf einmal als Teil von Aufstandsbekämpfung. Diese Arbeiten sind nicht mehr begründet aus dem Rechtsanspruch der Menschen auf Lebensumstände, wo keine Minen liegen, sondern begründet aus der militärischen Überlegung, hier einen Aufstand zu bekämpfen. Und welche abstrusen Blüten dann ein solches Denken treibt, das ist kürzlich deutlich geworden in einem US Field Manual, was publik wurde und das den Supertitel trägt, Commander's Guide to Money as a Weapon System. Hilfe als nicht tödliche Waffe. Wer, glaube ich, Hilfe so betrachtet, der wird natürlich Vergabe von Mitteln nicht mehr an den Bedürfnissen von Menschen ausrichten, sondern an den eigenen Sicherheitsinteressen, an der Loyalität der Leute wohl möglich. Und genau das geschieht in Afghanistan. Dort, wo eigentlich wo das Leben sicher ist, wo keine Kämpfe stattfinden, da gibt es auch keine Entwicklungshilfe. Sie wird darauf konzentriert, wo es strategische Interessen gibt, wo also Kämpfe stattfinden. Und damit wird letztendlich klar, dass so etwas wie eine Umkehrung stattfindet. Eine bemerkenswerte Umkehrung dieses Rechtfertigungsgedankens. Man muss erst Sicherheit schaffen, um Entwicklung zu ermöglichen. Wenn jetzt heute die Entwicklung dafür genutzt wird, um Sicherheit zu schaffen, im militärischen Sinne, dann ist es umgedreht und dann sind es die zivilen Maßnahmen, die heute zur Absicherung des militärischen Handelns beitragen. Ich will jetzt abschließend noch zu dem Begriff des ganzheitlich kommen und da will ich nicht mehr so viel Zeit haben, deswegen möchte ich es gerne mit einer Grafik tun, wenn sie denn aufscheint. Who is the person?
Ich bin prätechnologisch, ich weiß es nicht.
Also die ist einfach sehr eindrücklich, auch wenn sie jetzt sehr klein ist. Ja? Aber das ist die Grafik, mit der die amerikanische Militärführung in Afghanistan die Komplexität ihres dortigen Handelns darstellen wollte. Das Ganzheitliche. Ja? Und jetzt ist das natürlich wunderbar. Also ich glaube schon, dass es ihr gelungen ist, die Komplexität darzustellen. Als der Oberkommandierende McChrystal die gesehen hat, die Grafik hat er davor gestanden und dann unter dem Schmunzeln der anwesenden Militärs gesagt, ja, wenn wir die verstanden haben, dann haben wir auch den Krieg gewonnen. Ja? Man sagt dazu auch Spaghetti-Graphic. Das ist eine schöne Beschreibung. Also so wichtig das Bemühen um Komplexität ist, es wird natürlich irre, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. In Afghanistan herrscht Krieg und es ist dringend notwendig, sich Gedanken zu machen, wie politische Auswege gefunden werden müssen, anstatt den Krieg jetzt auf diese Weise immer weiter zu perfektionieren oder zu verfeinern. Es reicht eben nicht, die einzelnen Akteure alle in ein Netzwerk hineinzuziehen und immer weiter miteinander zu vernetzen und zu glauben, man hätte dann einen ganzheitlichen Ansatz. Das ist eben nicht der Fall. Ich könnte jetzt in der Grafik genauestens darstellen, wie es in zwei Beispielen machen. Die Akteure stolpern nämlich in Afghanistan von einem Zielkonflikt in den anderen. Es gibt keine Strategie in diesem Bild, sondern es gibt nur ein miteinander in Konkurrenz stehendes Handeln. Nimm das Beispiel, Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen, ist ein wunderbares Ziel. Aber wenn man das macht, indem man Warlords und staatsfeindliche Kräfte und Mujahedin-Führer einen Staat aufbauen lässt, der hinterher dafür zu garantieren hat, dann ist es Nonsens. Mit staatsfeindlichen Kräften lässt sich kein Staat aufbauen, der dann hinterher für den Schulbesuch von Mädchen garantieren soll. Das sind alles widerstrebende Zielsetzungen. Die Mujahedin sind natürlich hofiert worden aus Sicherheitsüberlegungen. Man hat den Krieg mit ihnen gegen die Taliban geführt, um möglichst wenig eigene Verluste zu haben. Auch ein Ziel, was man nachvollziehen kann. Aber es gibt daraus keine Strategie, keine Ganzheitlichkeit. Das ist auch die zwischen den Akteuren dann nochmal zu sehen, wenn zum Beispiel die deutsche Entwicklungspolitik meinte, es ist wichtig, eine Handelskammer einzurichten und die Amerikaner dann sagen, das ist ein Ausweis von sozialistischen Umtrieben, Liberalisierung von Märkten ist notwendig, dann merkt man, selbst auf dieser Ebene gibt es keine einheitliche Strategie. Dann sind die Akteure alle dort, der Drogenhandel soll bekämpft werden. Es gibt zwei Stellen in den USA. Die einen wollen den Drogenhandel bekämpfen und die anderen haben ihn systematisch gefördert, um den Iran zu destabilisieren, weil der mit den Drogen richtig vollgepumpt wird, wie es früher der Fall geworden ist. Auch hier widerstreitende Interessen. Das ist die Ganzheitlichkeit, die auftaucht. Und wir haben früher im ersten Semester gelernt, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Hier kommt mir so vor, als etwas zusammengetan worden ist. Sie kennen das von dem Beispiel der Melodie. Eine schöne Melodie besteht aus vielen Tönen, aber die einzelnen Töne können auch ganz falsch miteinander zusammen. Das ist keine schöne Melodie, die da gespielt wird, sondern einfach ein Nonsens. So, die Rolle von Hilfsorganisationen, da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen, die in solchen Kontexten dann ausgeübt werden kann, ist natürlich begrenzt. Das muss ich sagen. Wir als Medico oder andere Hilfsorganisationen, wir können einen Beitrag zur sozialen Entwicklung leisten, im lokalen Friedensbemühungen unterstützen. Wir können vielleicht auch hier und da Minen räumen, was sinnvoll ist, um Menschen Lebensräume wieder zu ermöglichen. Wir können Prozesse der Demokratisierung lokal unterstützen. Wir können auch Kritik führen, aber wir können nicht das ersetzen, was eigentlich notwendig ist, eine Friedenslösung, und auch nicht das, was die Menschen brauchen, nämlich funktionierende, legitimierte staatliche oder öffentliche Institutionen, die für die Rechte und Erwartungen der Bevölkerung eintreten und dafür sorgen, dass es sowas wie ein verlässliches Rechtswesen, ein Ende von Korruption und Willkür gibt. All das ist nur zu erreichen, wenn es wirklich zu dem Strategiewechsel kommt, den Medico seit Jahren fordert. Mit ein paar Millionen fürs Zivile ist es nicht getan. Es ist notwendig, sowas wie eine radikale Umkehr, sowohl in Afghanistan, in der Afghanistan-Politik, als auch in der globalen Politik. Das, was bisher zur Rechtfertigung von militärischem Handeln herhalten musste, muss das eigentliche Grundkonzept von Hilfe werden. Es darf nicht um Aufstandsbekämpfung, auch nicht um vernetzte Sicherheit, auch nicht um Gefahrenabwehr gehen, sondern letztendlich um wirtschaftliche Entwicklung, um Transitional Justice, um zivile Konfliktlösung. Mit Blick auf die Grafik sollte, glaube ich, allen Beteiligten klar sein, dass soziale Gerechtigkeit es ist, was die Entwicklung in Gang setzt und nicht umgekehrt die Schaffung von Sicherheit in diesem Kontext, aus dem dann irgendwo vielleicht Entwicklung kommen sollte. Dankeschön. Applaus